Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Die Beratungen über das neue Lohngesetz, das sich direkt auf mehr als 1 Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst auswirken wird, werden in dieser Woche im rumänischen Arbeitsministerium fortgesetzt. Die Gespräche der vergangenen Woche haben zahlreiche Probleme und Kritikpunkte seitens der Gewerkschaften offengelegt. Der Arbeitsminister Dragoș Pătlaru erklärte in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender TVR, es sei unter den derzeitigen Haushaltsbedingungen nahezu unmöglich, eine für alle gerechte Lohnreform umzusetzen. Gleichzeitig wurde Minister Pătlaru damit beauftragt, in Brüssel über ein Einfrieren oder eine schrittweise Verschiebung der Gehaltserhöhungen für politische Amtsträger bis zum Jahr 2031 zu verhandeln. Sollte das Gesetz nicht bis zum 31. August verabschiedet werden, droht Rumänien der Verlust von nahezu 800 Millionen Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan der EU. Mehr als die Hälfte der Rumäninnen und Rumänen hält die Ernennung eines unabhängigen Ministerpräsidenten an der Spitze einer Regierung aus den Parteien der früheren Regierungskoalition PSD, PNL, USR und UDMR für falsch. Gleichzeitig sprechen sich fast 57% für vorgezogene Parlamentswahlen aus. Das geht aus einer Meinungsumfrage der Forschungsgruppe Avantgarde hervor, die zwischen dem 22. und dem 31. Mai durchgeführt wurde. 53% der Befragten bewerten die Idee eines parteilosen Regierungschefs negativ, während 36,5% sie befürworten. Eine Mehrheit von 52,7% ist zudem der Ansicht, dass die Regierung aus Vertretern der Parteien bestehen sollte. 37,5% sprechen sich hingegen für ein ausschließlich aus unabhängigen Fachleuten zusammengesetztes Kabinett aus. Die Umfrage zeigt außerdem eine deutliche Präferenz für engere Beziehungen zu den einflussreichen Staaten der EU. Rund 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass Rumänien die Zusammenarbeit mit Ländern wie Deutschland und Frankreich weiter ausbauen sollte. Mit Blick auf die Beziehungen zur Regierung des US-Präsidenten Donald Trump befürworten 42,8% eine stärkere Annäherung an Washington. 45,6% lehnen dies hingegen ab. Für die Umfrage wurden 900 Erwachsene landesweit telefonisch befragt. Die Fehlermarge liegt bei plus oder minus 3,4 Prozentpunkten. Am Montag wird der internationale Kindertag begangen, ein Feiertag, der dem Schutz der Rechte von Kindern gewidmet ist. Im Parlamentspalast in Bukarest sowie in mehreren Städten mit Bergregionen sind Kinder eingeladen, einen Einblick in die Arbeit der Bergrettung zu erhalten. Dabei können sie moderne Einsatztechnik wie Drohnen, Ortungssysteme, Detektoren und medizinische Geräte kennenlernen, Rettungsfahrzeuge besichtigen und erfahren, wie Rettungseinsätze in den Bergen ablaufen. Anlässlich des Kindertags erklärte der amtierende Ministerpräsident Ilie Bolojan, die Kinder Rumäniens verdienten es, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die ihnen Sicherheit, Bildung, Fürsorge und die Möglichkeit bietet, ihre Träume zu verwirklichen. Die ehemalige Turnerin Nadia Comăneci ist am Sonntag in ihrer Heimatstadt Honnecht anlässlich des 50. Jahrestages ihrer historischen Höchstleistung bei den Olympischen Spielen in Montreal gefeiert worden. Dort erhielt sie erstmals in der Geschichte des internationalen Turnens die Traumnote 10. Komanec traf sich mit den Menschen ihrer Heimatstadt und sah auch ihre ehemalige Teamkolleginnen wieder. Am Abend stand sie im Mittelpunkt der Gala der Meisterinnen im Stadion von Honnecht. Die Sportlegende äußerte sich besorgt über den Mangel an Sportinfrastruktur sowie über den Stellenwert des Sportunterrichts an den Schulen. Zugleich appellierte sie an die Eltern, ihre Kinder zu sportlichen Aktivitäten zu ermutigen. Bereits am Samstag war Nadia Comăneci vom rumänischen Staatspräsidenten mit dem Nationalorden Stern Rumäniens im Rang des Großkreuzes ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um die höchste staatliche Ehrung Rumäniens, die ein Sportler verliehen werden kann. Der britische Regisseur Sir Gregory Doran ist bei internationalen Shakespeare Theater Festival Craiova mit dem internationalen Shakespeare Preis ausgezeichnet worden. Das Festival in Craiova ging am Sonntag nach 10 Tagen offiziell zu Ende, in denen sich die Stadt in eine große Theaterbühne verwandelt hatte. Mit der Auszeichnung wird Dorans herausragender Beitrag zur Vermittlung und Neuinterpretation der Werke von William Shakespeare gewürdigt. Ebenfalls am Sonntag wurden 2 Bildbände vorgestellt, die dem Festival und der Geschichte des Theaters in Craiova gewidmet sind. Emil Borodina, Initiator des Festivals und heutiger Ehrenpräsident, bezeichnete die 10 Festivaltage als eine verzauberte Geschichte. Und nun zum Wetter. Das Wetter in Rumänien bleibt weiterhin überwiegend unbeständig. In den zentralen, südlichen, östlichen und südöstlichen Landesteilen ziehen zeitweise dichte Wolken auf. Dort ist mit kräftigen Regenschauern, Gewittern sowie teils starken Windböen zu rechnen. In Bukarest zeigen die Thermometer 15 Grad Celsius. Das waren die Meldungen. Pro Memoria zur Geschichte Rumänien.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Geschichtsrubrik Pro Memoria von Steliu Lambru. Anfang Herbst des Jahres 1924 im September ereigneten sich Vorfälle in der Ortschaft Tatar Bunar im Süden der Republik Moldau auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Bewaffnete Gruppen, die aus der Sowjetunion kamen, überquerten illegal den Dniester, besetzten die Ortschaft Tatar Bunar, hissten die rote Fahne und erkannten die Souveränität des rumänischen Staates nicht mehr an. Die damalige Presse und der rumänische Staat bezeichneten dies als terroristische Aktionen, während Historiker von einem Aufstand, einer Rebellion oder von bewaffneten Aktionen sprachen. Die Ereignisse von Tatar Bunar im Herbst 1924 sind ein typischer Fall von Staatsterrorismus. Sie sind auch beispielhaft dafür, wie sich ein Teil der Zivilbevölkerung einer staatsfeindlichen Bewegung anschließt, ohne über alle Informationen zu verfügen. Tatar Bunar ist ein Beispiel dafür geblieben, wie sich die bilateralen Beziehungen entwickeln können, wenn 2 Nachbarländer einander nicht anerkennen und nicht respektieren. In der Nacht vom 15. auf den 16. September 1924 bemächtigte sich eine Gruppe von einigen Dutzend bewaffneten Personen, die aus der Sowjetunion über die Grenze am Fluss Dniester gekommen waren, der Gemeinde Tatar Bunar. Die Telefonleitungen wurden gekappt, an allen Zugängen der Gemeinde wurden Wachposten aufgestellt, rote Fahnen wurden gehisst. Bewaffnete Banden begannen, die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren,
unterrichteten Sowjetbehörden. Die Regierung in Bukarest entsandte die Armee und die Rebellion wurde innerhalb weniger Tage niedergeschlagen. Einige hundert Rebellen wurden getötet und weitere 120 gefangen genommen. In dem darauf folgenden Prozess wurden 287 Personen angeklagt und 85 zu Strafen zwischen 6 Monaten und 6 Jahren verurteilt. 2 Verurteilungen lauteten auf 15 Jahre und eine auf lebenslange Haft. Die Rebellion wurde auch von der Sozialistischen Partei Rumäniens verurteilt. Wie kam es dazu? Diese Frage beantwortete der Militärhistoriker Petre Otto. Ich beziehe mich insbesondere auf den innenpolitischen und vor allem internationalen Kontext, der die Ereignisse vom September und Oktober 1924 bedingte. Alles geht vom Jahr 1918 aus, von der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien, vom Eingreifen der rumänischen Armee im Januar 1918 zur Unterstützung des Landesrats, dessen Authentizität von Gegnern angezweifelt wurde, aber auch von einigen, die nicht unbedingt Gegner, sondern neutral waren. Sowjetrussland, die Sowjetunion entstand erst später, Ende 1922, erkannte die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien in keiner Form an. In Paris wurde Sowjetrussland nicht eingeladen und nahm nicht an der Friedenskonferenz teil. Eingeladen wurde jedoch eine Delegation der russischen Emigration, die gegen die Anerkennung der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien agierte. Wie es die Ideologie verlangte, strebte die Sowjetunion die Ausweitung der Revolution auf die ganze Welt an. Im Feuer der russischen Revolution, der Machtübernahme durch die Bolschewiken, wurde die These der Weltrevolution geboren. Der Hauptideologe war Trotzki, aber auch andere sowjetische Führer. Sie sagten, dieser imperialistische Krieg müsse sich in einen Bürgerkrieg verwandeln und von dort in einen Krieg der Revolution. Und die Revolution müsse sich über den ganzen Erdball ausbreiten. In diesem Kontext entstand zwischen dem 2. und dem 6. März 1919 die Dritte Internationale, die als eine kommunistische Weltpartei galt, die dazu bestimmt war, das Proletariat mit den gebotenen Anführungszeichen zum endgültigen Sieg der bolschewistischen Revolution zu führen. Und wir wissen heute von den Revolutionen in Deutschland und Ungarn, von sozialen Bewegungen in Frankreich und in anderen Ländern. Die Folgen des Krieges waren schrecklich, selbst für die Sieger, nicht nur für die Besiegten. Und die Internationale nahm sich vor, einen hybriden Krieg, der Begriff ist heute sehr geläufig, gegen die Länder Mittelost- und sogar Westeuropas zu führen. Die sowjetische Aggressivität trat während der gesamten Jahre 1920 bis 1930 weiter zutage, auch wenn die Diplomatie zu einem gewissen Zeitpunkt der Ruhe Platz machte. Diese Schübe setzten sich in vielen Ländern fort und ich möchte sagen, dass die Ereignisse von Tatarbuna und vom Monat Oktober gefolgt von der Schaffung einer moldauischen Republik links des Dniesters als Druckmittel gegen Rumänien die vorletzten Zuckungen der Dritten Internationale waren. Der letzte Impuls fand in den baltischen Ländern statt. In Estland versuchte man 1924, das, was wir eine Revolution nennen könnten, herbeizuführen. In der Folge ging Stalin, der nach Lenins Tod die Macht übernahm, zur Formel des Sozialismus in einem einzigen Land über. Das heißt, wir festigen uns zunächst und danach sehen wir weiter. Gegen Mitte des 4. Jahrzehnts ging die Sowjetunion von einer vehementen Infragestellung des Vertrags der Pariser Friedenskonferenz zu einer Verteidigerin des territorialen Status quo über. Petre Otto suchte auch nach einer Erklärung für den sogenannten Raumhunger der Russen. Ich habe mich gefragt, woher diese außergewöhnliche Neigung des Russischen Reiches zu einem kleinen Stück Land rührt, das Bessarabien heißt, Es gibt eine ältere Theorie, die besagt, dass dort, wo der Russe seinen Fuß hinsetzt, er nie mehr weggeht. Die zweite Theorie hängt jedoch auch mit der Geopolitik zusammen. Es gibt gewisse strategische Korridore des Vordringens von Westeuropa nach Osteuropa, wobei Westeuropa von Paul Varesi und anderen als eine Art Halbinsel Asiens betrachtet wird. Da ist der nördliche Korridor, der baltische Korridor, der mitteleuropäische Korridor, über den sowohl Napoleon als auch Karl XII. Kamen, über den auch die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg kam, der Donaukorridor und der maritime Korridor durch die Meerengen. Das Gebiet Bessarabiens bildet zusammen mit dem Gebiet von Belarus und einem Teil Polens jene Verschiebungselemente, die den Transfer von einer Richtung in die andere ermöglichen. Und so erklärt sich diese Neigung zu Bessarabien auch aus geopolitischer Sicht. Die Ereignisse von Tatarbuna aus dem Jahr 1924 gehören der Vergangenheit an, doch sie haben auch in der Gegenwart starke Nachhall.
Sie hören Radio Rumänien International.
Sport-Event. Olympische Medaillen haben rumänische Sportlerinnen und Sportler bislang gewonnen. 93 davon in Gold. Doch eine olympische Goldmedaille in einer Mannschaftssportart fehlt bis heute. Dabei stand Rumänien mehrmals ganz nah am großen Triumph. Ein Blick zurück auf einige der bedeutendsten olympischen Momente des rumänischen Teamsports. Ich bin Alex Berescu. Rumänien gehört zu den traditionsreichen olympischen Nationen Europas. Vor allem im Turnen, Rudern, Fechten oder in der Leichtathletik feierten rumänische Athletinnen und Athleten große Erfolge. Insgesamt 318 olympische Medaillen stehen bislang zu Buche, darunter 93 goldene. Doch im Mannschaftssport blieb der ganz große olympische Triumph bislang aus. Keine rumänische Auswahl gewann jemals olympisches Gold. Besonders schmerzhaft war das für die Handballer, denn sie galten über viele Jahre als eine der besten Mannschaften der Welt. Am nächsten kam Rumänien dem Olympiasieg 1976 bei den Spielen von Montreal. Die Mannschaft, trainiert vom legendären Nicolae Nedev, reiste damals als amtierender Weltmeister und klarer Goldfavorit nach Kanada. In der Vorrunde dominierte das rumänische Team seine Gruppe nahezu nach Belieben. Es gab ausschließlich Siege. Nur gegen die Tschechoslowakei endete eine Partie unentschieden. Im Finale wartete schließlich die Mannschaft der Sowjetunion. Die sowjetischen Trainer hatten einen einfachen, aber wirkungsvollen Plan. Spielmacher Christian Gatsu und Torjäger Stefan Virtalan sollten konsequent ausgeschaltet werden. Vor allem Virtalan bekam das zu spüren. Nachdem er zuvor im Schnitt 6 Tore pro Spiel erzielt hatte, traf er im Finale nur 3 Mal. Die Sowjetunion gewann am Ende mit 19-15. In Rumänien war die Enttäuschung riesig. Die Handballnationalmannschaft hatte bereits 1972 in München Bronze gewonnen und galt als Aushängeschild des rumänischen Sports. Doch auch in den folgenden olympischen Turnieren blieb Gold unerreichbar. 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles reichte es jeweils erneut nur zur Bronzemedaille. Auch die rumänischen Volleyballer sorgten bei Olympischen Spielen für einen historischen Erfolg. Bei den Spielen 1980 in Moskau gewann die Mannschaft Bronze, bis heute die einzige olympische Medaille des rumänischen Volleyballs. Rumänien hatte seine Vorrundengruppe als Zweiter hinter Polen abgeschlossen. Im Finale unterlag das Team der Sowjetunion und traf im Spiel um Platz 3 erneut auf die Polen. Diesmal jedoch mit besserem Ausgang. Die Rumänen gewannen mit 3-1 und sicherten sich einen Platz auf dem olympischen Podium. Die erste olympische Medaille Rumäniens überhaupt wurde allerdings schon Jahrzehnte früher gewonnen, und zwar im Rugby. Das war 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris. Damals nahmen nur 3 Mannschaften am olympischen Rugby-Turnier teil: Frankreich, die Vereinigten Staaten und Rumänien.
Allein die Teilnahme Rumäniens machte das Turnier überhaupt möglich. Die rumänische Mannschaft eröffnete den Wettbewerb am 4. Mai 1924 im Olympiastadion von Colombe gegen Gastgeber Frankreich. Die Franzosen waren klar überlegen und gewannen mit 59:3. Im zweiten Spiel traf Rumänien auf die USA. Interessanterweise standen die Pariser Zuschauer diesmal hinter den Rumänen. Weniger aus Begeisterung für das rumänische Rugby, als vielmehr wegen der Rivalität zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten. Die Unterstützung half jedoch wenig. Die USA gewannen deutlich mit 39:0 und holten später mit einem Finalsieg gegen Frankreich olympisches Gold. Rumänien belegte damit den dritten Platz und gewann die erste olympische Medaille seiner Geschichte, Bronze im Rugby. Es sind Geschichten wie diese, die bis heute den Mythos des rumänischen Sports prägen. Geschichten von großen Mannschaften, dramatischen Niederlagen und historischen Erfolgen. Und vielleicht auch Geschichten von einer Goldmedaille, auf die Rumäniens Teamsportarten noch immer warten.
Rumänien erlebt immer heißere Sommer und Städte spüren diesen Wandel am deutlichsten. Seit Jahren mit Rekordtemperaturen und langen Hitzewellen sind Großstädte zu echten Brennpunkten geworden. Mehr zu diesem Thema hören Sie in einem Beitrag verfasst von Daniel Horner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Ollars. Der Temperaturunterschied zwischen dem Zentrum einer Metropole und dem ländlichen Umland kann bis zu 8 Grad Celsius betragen. In der Klimatologie spricht man von einer städtischen Wärmeinsel. Colin Kewal, Wissenschaftler beim Nationalen Wetterdienst, erklärt, was diesen Hitzestress weiter antreibt.
Cauza principală este într-adevăr construirea unui oraș fără a se ține cont.
Die Hauptursache für dieses Phänomen ist eine Stadtentwicklung, die das klimatische Wohlbefinden ignoriert. Wir beobachten in bestimmten Regionen Rumäniens eine extrem hohe Bebauungsdichte. Bukarest ist da ein passendes Beispiel. Obwohl die Hauptstadt über weitläufige Parks verfügt, gibt es riesige Flächen, auf denen die Vegetation fast fehlt oder einfach nicht ausreicht, um für Abkühlung zu sorgen. Die chaotische Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte und die zunehmende Bodenversiegelung, ein Prozess, der bis heute anhält, sind das größte Problem. Das führt zu einem drastischen Rückgang der Luftfeuchtigkeit, was sich direkt auf die Gesundheit auswirkt. Eine exzessive, unkontrollierte Urbanisierung bedeutet also massiven Hitzestress für die Menschen. Es reicht jedoch nicht, die aktuelle Lage nur zu analysieren. Experten warnen, die Anpassung drängt und erfordert Maßnahmen auf allen Ebenen. Die Lösungen reichen von alltäglichen Handgriffen bis hin zu komplexen Strategien in der Stadtplanung. Noch einmal zur Gewalt vom Nationalen Wetterdienst.
Măsuri simple la îndemână, cum ar fi umbrirea ferestrelor.
Es gibt einfache, gut umsetzbare Maßnahmen für jeden Einzelnen. Zum Beispiel das Beschaffen der Fenster. Eine Praxis, die in den Mittelmeerländern weit verbreitet ist und die Temperatur in den Wohnungen um einige Grad senken kann. Wichtig ist auch regelmäßiges Lüften. In großen Städten wird das Hitzeproblem durch den Verkehr und Treibhausgasemissionen noch verschärft. Daher ist der Ausbau von Grünflächen absolut entscheidend, um diese Effekte abzufedern und die Städte lebenswert zu halten. Wenn tropische Tage und Nächte aufeinander folgen, brauchen die Menschen Rückzugsorte, also schattige öffentliche Plätze, um sich körperlich erholen zu können. Zudem sollten die Behörden klare Hitzewarnungen herausgeben, ähnlich wie bei Starkregen. verbunden mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung. Die Anpassung an das neue Stadtklima ist keine bloße Theorie mehr, sondern eine akute Notwendigkeit. Damit unsere Städte sicher und lebenswert bleiben, muss die Stadtplanung den Schutz und Ausbau der grünen Infrastruktur über unkontrollierte Bauprojekte stellen. Gleichzeitig braucht es entschlossene Maßnahmen zur Reduzierung des Autoverkehrs und effiziente öffentliche Warnsysteme.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.